Ja, wir lesen zusammen das Wort Gottes, weil es genau das tut. Es reinigt unsere Herzen, es reinigt unsere Gedanken. Es richtet uns neu aus auf das, was wirklich zählt, was wirklich wahr ist, was wirklich trägt. Es ist wie Wasser, das uns durchspült, das uns reinigt und es ist, als wenn eine Kompassnadel neu ausgerichtet wird auf den Nordpol. Eine Kompassnadel, die durch irgendeinen Magneten durcheinander gebracht wurde, wird wieder neu ausgerichtet auf den wahren Nordpol. Und deswegen lass uns das jetzt tun, im Vertrauen darauf, dass nicht, einfach, dass das Wort Gottes das tut. Dass das, was wir hier hören, nicht Worte von Menschen sind, sondern dass es Worte von Gott inspiriert sind, durch seinen Geist inspiriert, um uns zu lehren, um uns zu leiten, um uns zu erneuern. Wir sind im Kolosserbrief, wir lesen den Kolosserbrief durch und sind mittendrin am Ende von Kapitel 3 in den ganz praktischen Ermahnungen, ganz praktischen Lebens Dingen des alltäglichen Lebens. Und es hängt in dem Ganzen zusammen, in diesem ganzen Brief, wie auch in vielen anderen der Briefe, geht Paulus davon aus, von dem, was hat Gott für uns getan, was hat Christus für uns getan. Was ist die Grundlage unseres Lebens als Christen? Und dieses Fundament, das ist Jesus Christus. Dass wir Christen sind, ist nicht, dass wir irgendwie Teil eines Systems sind, dass wir irgendwie Teil einer Kultur sind. Wir sind nicht Christen, weil wir in einem christlichen Land geboren wurden und dann von christlichen Eltern getauft wurden. Wir sind nicht Christen, weil wir in eine Kirche gehen oder in eine christliche Gemeinde. Wir sind noch nicht mal Christen, weil wir in der Bibel lesen. Es gibt auch viele andere Menschen, die in der Bibel lesen und keine Christen sind. Christen sind wir wegen Christus. Christus ist derjenige, der uns zu Christen gemacht hat, zu Menschen, die zu Christus gehören. Ja, das Neue Testament spricht eigentlich sehr selten von Christen, sondern normalerweise werden die Christen die Jünger genannt. Diejenigen, die Schüler sind von Jesus. Aber die Christen werden auch noch anders genannt. Es gibt noch viele andere Titel für die Christen, die im Neuen Testament drin stehen. Da gibt es den Titel Kinder Gottes. Und ich denke, das ist der wichtigste Titel, den wir haben. Dass wir in die Familie Gottes gehören, dass wir seine Kinder sind. Es gibt aber auch noch andere Titel, zum Beispiel den Titel Heilige. Und dieses Wort heilig bedeutet, dass wir dem heiligen Gott angehören, der heilig ist, abgesondert von einer finsteren, dunklen, sündigen Welt. Eine Welt, eine Menschheit, die, obwohl sie Gottes Geschöpfe sind, sich von Gott abgewandt haben und Gott aus ihrem Leben herausgedrängt haben. Die stattdessen das Leben in die eigenen Hände nehmen wollten und wollen. Und das, was dabei rauskommt, ist Verderben, Tod, ist Gewalt in verschiedenster Form, ist Vernichtung. Gott ist der Gott, der alles Leben geschaffen hat. Gott wird uns im ersten Johannesbrief gesagt, ist Liebe. Sein Wesen ist die Liebe. Das ist der Grund, warum er uns geschaffen hat. Zur Liebe. Und das ist doch das Schöne im Leben, oder? Die Liebe. Das Schönste, was es geben kann, ist die Liebe. Nicht nur die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, sondern die Liebe zwischen Eltern und Kindern, die Liebe zwischen Brüdern und Schwestern, die Liebe zwischen Nachbarn, die Liebe zwischen Freunden, die Liebe ja auch zwischen Arbeitskollegen. Und die sieht natürlich überall so ein bisschen anders aus, ne? Ist nicht alles dasselbe, die Liebe ist sehr vielfältig. Aber Gottes heiliges Wesen ist die Liebe. Und er hat uns dazu geschaffen. Und ja, obwohl diese Welt verfinstert ist und dunkel, so sind noch Spuren seines Wesens in dieser Welt zu finden. Wir haben so ein Empfinden, einen Geschmack dafür, was das sein könnte, das Wesen Gottes. Und doch, da wo wir lieben, ist es oft schon verdorben. Ist es, entweder ist unsere Liebe schwach, wir versagen ständig, wir sind auf uns selbst bezogen, wir können nicht so lieben. Jeder weiß, wie es, jeder, der Kinder hat, weiß ein Stück weit, wie das ist, wenn dann ein kleines, neugeborenes Baby auf die Welt kommt und deine totale Aufmerksamkeit fordert. Danke, Stefan. Und du kommst als Vater, als Mutter ganz besonders an deine physischen Grenzen. Du kriegst es einfach nicht mehr hin, nett, lieb, freundlich, hingebungsvoll zu sein, weil dieses Kind jetzt schon das 20. Mal diese Nacht schreit. Du willst es am liebsten an die Wand klatschen. Geschwister, ich muss sagen, als ich selber Kinder bekommen habe, konnte ich es nachempfinden, also ich habe es nicht selber gekriegt, Thomas, ist doch klar, oder? Meine Frau hat sie gekriegt. Aber als ich selber Kinder hatte, habe ich ein Gespür dafür gekriegt, warum es sein kann, dass Eltern ihre Kinder töten. Ich habe ein Gespür dafür bekommen. Ich habe es Gott sei Dank nicht getan. Aber ich kenne den Gedanken des Herzens, weil du so an deine Grenzen gebracht wirst. Weil dieses Kind sich nicht darum schert, ob es dir gut geht. Weil es nicht auf dich Rücksicht nimmt, sondern vollständig von seiner eigenen Not eingenommen ist. Und da merke ich, meine Liebe ist schwach, meine Liebe ist begrenzt. Ja, ich bin doch immer noch und immer sehr auf mich selbst bezogen. Ich will, dass es mir gut geht. Ja, ich gebe mein Äußerstes, um es auch anderen gut geben zu lassen, aber irgendwann ist Schluss, irgendwann ist Feierabend. Unsere menschliche Liebe ist begrenzt, sie ist schwach. Wir versagen in unserer Liebe. So vielfältig. Viele Menschen, wir alle, die wir hier sitzen, können davon ein Lied singen, dass Menschen an uns versagt haben in ihrer Liebe, oder? Vielfältig. Wir können aber auch, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, ein lautes Lied davon singen, wie oft wir versagt haben in der Liebe zu anderen. Und wir haben letztes Mal gesehen, auch da versagen wir in der Liebe, wenn wir wirklich alles geben in der Liebe und tatsächlich eine Situation entsteht, wo wir sagen, mein Vater, meine Mutter, die sind die Größten. Sie haben mich nur und nur geliebt. Und plötzlich entsteht etwas, was auch gegen Gott steht. Nämlich, dass wir Menschen eine Position innehaben, die nur Gott innehaben soll. Dass wir einander anbeten, um dieser großen Liebe willen. Unsere Liebe untereinander, unter uns Menschen, ist nicht rein, sie ist von der Sünde zerstört. Und deswegen sagt Jesus auch, das muss gekreuzigt werden. Diese Verbindung, diese Beziehungen müssen durch Kreuz und Auferstehung ganz neu gemacht werden. Zuallererst die Beziehung zu Gott. Sie wird gereinigt durch das Opfer, was Christus gebracht hat für mich. Durch Christus kann ich zu Gott kommen, zu dem heiligen Gott, kann in die heilige Familie Gottes aufgenommen werden, Teil dieser heiligen Familie sein. Durch Christus kann ich dann aber auch eine neue Beziehung mit meinen Mitmenschen eingehen. Zuallererst mit denen, die auch in dieser Familie Gottes sind, mit meinen Geschwistern. Dann aber auch in die natürlichen Beziehungen hinein. Gott sagt, diese Beziehungen sind nicht ewig. Das, was ewig bleibt, in Ewigkeit bleibt, ist die Beziehung zu mir und die Beziehung aller derer, die zu mir gehören, als Brüder und Schwestern. Aber er sagt, für diese Zeit, in dieser Zeit, ja, ich habe als Schöpfungsordnung Familie gegeben. Ich habe Ehe gegeben, ich habe Familie gegeben. Ja, ich habe auch die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegeben. Und dann gibt es noch weitere Beziehungen, die hier jetzt nicht genannt sind. Es wird in der Bibel auch immer wieder vom Staatswesen, von Obrigkeit und denjenigen, die der Obrigkeit untertan sind, gesprochen. Es gibt verschiedenste Ordnungen in dieser Schöpfung, in dieser Welt, wie Gott sie geschaffen hat. Und das Kreuz Jesu Christi macht die bösen Strukturen zunichte, die bösen Bindungen in die Sünde hinein, innerhalb dieser Ordnung. Aber sie beseitigt diese Ordnung nicht, sondern diese Ordnungen sollen von einem ganz anderen Geist erfüllt werden jetzt, ausgefüllt werden. Du hast einen anderen Geist empfangen als den, der in dieser Welt ist. In dieser Welt ist der Geist des sich selbst Durchsetzens. Schon in der Ehe ist es so. Ja, da ist Liebe, sind Gefühle. Aber irgendwann geht es um die Frage, kriege ich auch genug für mich? Ist genug für mich da? Und dann ist es ein Rangeln, ein Hin und Her. Und vielleicht gelingt es, so eine Art Kompromiss zu schließen, der dann bis zum Ende des Lebens reicht. Aber oft, viel zu oft, scheitern Ehen. Entweder sie scheitern nach innen, sie sind zwar auf dem Papier weiter existent, Ehepaare bleiben zusammen, weil man das ja so macht, aber sie haben sich auseinandergelebt, die Liebe ist verloren. Oder aber es kommt tatsächlich Scheidung hinein. Jesus hat uns eine neue Basis gegeben. Der alte Mensch ist gekreuzigt. Wir haben den alten Menschen ausgezogen. Wir ziehen den neuen Menschen an, dessen Wesen, das Wesen Christi ist. Wir haben es gesehen. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, Vergebungsbereitschaft. Alles aus dem, was wir von Christus empfangen haben, wie Jesus zu uns ist. All das geben wir weiter in die Beziehungen hinein, in die wir gestellt worden sind in dieser Welt. An den Ehepartner, an die Eltern bzw. die Kinder. Und jetzt wollen wir uns zuwenden ab Vers 22, den Sklaven und den Herren. Und das ist hier natürlich ein heftiges Wort, gleich am Anfang in Vers 22, ihr Sklaven. Wo gibt es heute noch Sklaven? Es gibt eine ganze Menge Sklaven. Überall auf dieser Welt gibt es Sklaven. Menschen, die nicht ihr eigener Herr sind, sondern voll und ganz ihren Herren zur Verfügung stehen müssen. Klar, wenn wir das Wort Sklaven hören, dann denken wir an Ausbeuterei. Dann denken wir daran, dass ein Mensch sozusagen der Herr über andere ist, und sie für seine Zwecke ausnutzt, benutzt. Das muss so nicht sein. Es ist durchaus ein Verhältnis zwischen Sklaven und Herren denkbar. Und es ist durchaus auch in der Geschichte gelebt worden. wo ein Herr sich als verantwortlich über diejenigen, die ihm anvertraut sind, gesehen hat. Und wo Sklaven in den Schutz, in die Geborgenheit eines Herrn Zuflucht gefunden haben. Ja, ihr Auskommen, ihre Versorgung empfangen haben. Und genau das ist letztendlich das, was in gewissem Maße sozialistisch gesinnte Menschen suchen. Sie nennen das Ganze dann nicht einen Herrn, sondern sie nennen das Ganze dann den Staat. Und dieser Staat ist dann derjenige, der für all die einzelnen Arbeiter in diesem Staat sorgt. Man erwartet, man wünscht sich eine gute Versorgung und ist auch bereit, seinen Teil zur Gemeinschaft beizutragen in Arbeit. Und das ist eigentlich das System hier. Es ist ein Herr da und es sind Sklaven da. Und so war es damals in dieser Zeit. Heute haben wir natürlich ähnliche Strukturen, in dem Sinne, dass wir Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben. Menschen, die ein großes Kapital haben, die auch Industrieanlagen oder sonst irgendwie Arbeit zur Verfügung haben, Arbeitsmittel, und jetzt suchen sie Menschen mit Arbeitskraft, die in diesem Werk arbeiten. Und so können wir uns diese Worte auch an uns gerichtet sagen lassen. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also, beide Seiten werden wieder angesprochen, wie auch davor immer wieder. Es sind unterschiedliche Aufgaben, die wir haben. Aber es ist die Liebe, die sich bahnbrechen soll, die sich materialisieren soll in der Beziehung auch zwischen Herr und Sklave, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wie zeigt sich das? Ich bin einerseits eine Zeit lang Arbeitnehmer gewesen. Heute bin ich so eine Art Arbeitgeber auch. In der Gemeinde bin ich Pastor natürlich, aber wenn es um die geschäftlichen Dinge geht, so haben wir in unserem Verein auch Angestellte und ich bin als Vereinsvorsitzender auch der Chef. Natürlich ist unsere Beziehung, die wir hier pflegen miteinander als Geschwister, nicht eine Beziehung zwischen Chef und Angestellten. Aber in gewisser Weise habe ich ein Stück weit ein Nachempfinden dafür, wie es einem Arbeitgeber gehen könnte, einem Arbeitgeber in dieser Welt. Und das ist, du hast ein Werk, du hast ein etwas, wo du etwas erreichen willst. Ich muss eben zurückdenken auch, ich bin, wie gesagt, Angestellter gewesen, ich bin Lehrer gewesen an einer Schule und da gab es den Direktor und er hat seine Schule gesehen, seine Schule. Und seine Schule bestehend aus seinen Lehrern und seinen Schülern. Und natürlich das Werk, was mit dieser Schule verbunden ist, nämlich möglichst viele Schüler gut auszubilden. Möglichst viele oder alle Schüler so weit zu bringen, sie zur Entfaltung ihrer Möglichkeiten zu bringen, sie ans Ziel zu bringen, ja, an den Abschluss zu bringen. Aber nicht nur das, sondern ihnen auch eine menschliche Reife zukommen zu lassen. So hat er das große Ziel seiner Einrichtung, seines Betriebes. Und so schaut er auf alle Beteiligten dieses Betriebes, um dieses Ziel zu erreichen. Und da hat er jetzt diese vielen Angestellten. Und er hat dieses große Ziel. Und um dieses Ziel zu verfolgen, gibt er eben bestimmte Richtlinien aus. Und natürlich ist das System Schule kein autarkes System, sondern es ist natürlich auch untergeordnet. Da gibt es den hohen Kultusminister, der über allem steht und der alle Weisungen aussendet, ne? Womit man sich dann in der Schule dann rumplagen muss mit diesen ganzen Gesetzen und Erlassen, die oft irgendwie eher weniger mit der Praxis zu tun haben oder teilweise so richtig dran vorbeigehen. Und so ein Schulleiter versucht das dann irgendwie so zu handeln. Jedenfalls ist es so, dass er Weisungen gibt, Anweisungen, Ordnungen. Und da wir ein demokratisches System haben, gibt es natürlich auch so eine demokratische Organ, wie heißt das jetzt? Oh Mann. Ja, der Personalrat spielt auch eine Rolle da, aber es gibt so diese Schule, aber ich weiß nicht, wie das jetzt heute heißt. Das ist zusammengesetzt aus Eltern, Schülern, Personalrat und so weiter. Jedenfalls ist das ein Gremium, was die Schule leitet. Ja, was eben Bestimmungen, wie lange soll die Stunde dauern? Da hat man sogar Freiheit, ne? 45 Minuten oder meine Tochter hat an der Schule, die haben 60 Minuten Unterricht eingerichtet. Na, die andere Schule, die hat Doppelstundenmodell eingerichtet. Na, und das entscheiden die. Und was möchte man natürlich als derjenige, der entscheidet, der solche Weisungen gibt als Herr? Man möchte gerne, dass die Sklaven, dass sie das umsetzen. Dass sie am besten natürlich das auch mit Engagement umsetzen. Mit Freude. Mit Hingabe, dass dieses Modell, dass diese Weisungen dann auch funktionieren. Dass sie diese Kraft entfalten, die sich derjenige, der das bestimmt hat, vorstellt. Dass das Ziel erreicht wird. Das ist die Freude eines Herrn, dass sein Sklave gehorcht. Das macht ihm Freude. Wow, da ist einer, der nimmt das an, was ich ihm sage und setzt das um. Mann, das ist ein super Zusammenspiel hier. Coole Sache. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Warum sollen wir das jetzt tun? Wir sollen es nicht tun, weil unsere Herren so tolle Herren sind. Weil sie alle so tolle Ideen haben und ihre Gebote und Weisungen so wunderbar sind. Wir sollen es nicht tun, weil unsere Herren so unfehlbar sind und herrlich. Nein, wir haben ja schon gesagt, diese Welt ist durch die Sünde kaputt. Auch die Herren dieser Welt sind kaputte Herren. Es sind böse Herren teilweise. Warum sollen wir also das tun? Jesus hat uns gelehrt, die goldene Regel ist, was du willst, dass andere dir tun, das tue du ihnen. Die Herrschaft Gottes fängt in unseren Herzen an, die wir an ihn glauben, die wir ihm nachfolgen. Wir richten uns danach, nach seiner Regentschaft, nach seiner Herrschaft der Liebe. Und dadurch bringen wir sie in diese finstere, dunkle Welt hinein. Wir geben Zeugnis von der neuen Welt Gottes durch unser Verhalten. Die Welt, die Leute drumherum, die scheren sich nicht um. Ja, sie trampeln vielleicht sogar auf uns herum. Die Herren, die böse sind, sie trampeln vielleicht auf uns herum. Lass uns das mal lesen in 1. Petrus. Da spricht Petrus genau über dasselbe. 1. Petrus 2, Vers 18. Da sagt er, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden. Das ist ja einfach, wenn du einen guten Herrn hast, der gute Weisungen dir gibt, der immer nett und freundlich zu dir ist, na, dessen Weisungen du verstehst, der erklärt sie dir, na, und die sind auch so super, der hat wirklich Ahnung, dein Chef, na, du kommst da lange nicht ran, der hat so den Durchblick, und du denkst einfach so, wow, super. Mann, der ist so gut drauf, der hat so viel Ahnung. Und der ist dabei noch so nett. Also einen besseren Chef gibt's gar nicht. Da ist es doch einfach zu gehorchen, oder? Aber Petrus sagt, nicht nur diesen, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Was sagt Petrus hier? Das ist Gnade, dass man zu Unrecht leidet? Wie meint Petrus das? Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden? Also, du hast einen harten Herrn vielleicht und du kriegst ordentlich eins gedroschen. Warum? Weil du natürlich Sachen falsch gemacht hast. Oder weil du faul gewesen bist. Da sagt Petrus, also da kannst du dich nicht mit brüsten irgendwie. Da kannst du nicht sagen, oh, mein Herr ist so hart zu mir gewesen. Ja, mein Arbeitgeber, mein Chef ist so heftig, hart mit mir gewesen. Und du fragst, warum denn? Ja, okay, ich bin eine Stunde zu spät gekommen zur Arbeit. Aber dann muss er doch nicht gleich so, ne? Doch, er hat das gute Recht dazu. Denn du hast versagt. Du hast nicht das geleistet, was du eigentlich leisten sollst. Also Petrus sagt, das ist kein großer Grund, sich irgendwie zu brüsten. Irgendwie na, Ruhm davon zu tragen. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Wir würden sagen, das ist ungerecht. Das geht doch gar nicht, da muss man was gegen unternehmen. Petrus sagt, das ist Gnade bei Gott. Warum? Denn hierzu seid ihr berufen worden. Wer von euch möchte gerne ein Christ sein? Wir sind dazu berufen, zu Unrecht zu leiden als Christen. Doch nicht, ne? Was? Doch. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. In dieser Welt leiden wir, wenn wir Jesus nachfolgen, zu Unrecht. Und wenn du zu Unrecht leidest, da sagt Petrus, in Apostelgeschichte steht auch, sie freuten sich, als sie von den hohen Priestern zurechtgewiesen wurden, ja, als sie geschlagen wurden, damit sie nicht mehr über Jesus reden, sie freuten sich, dass sie für den Namen Jesus leiden durften. Nicht aufgrund ihrer eigenen Sünde, sondern wegen Gutes tun. Zu leiden, sich daran zu erfreuen, nicht sich aufzuregen, sondern Gott zu loben und zu preisen dafür, dass wir Jesus darin nacheifern können, nachfolgen können. Also, Paulus und Timotheus sagen, gehorcht euren Herren in allem. Also nicht nur den guten, netten, freundlichen, sondern auch den harten Herren. Auch denen, die verkehrt sind. Bei Luther steht, glaube ich, den Wunderlichen. Denen, die ihr nicht versteht. Die so wetterwendisch sind. Na? Irgendwie, heute sagen sie das, morgen sagen sie das. Und du denkst, was wisst denn jetzt? Na? Oder die geben irgendwelche Anweisungen, wo du denkst, ey, hast du sie noch alle? Das ist doch völlig daneben. Gehorcht ihnen, zeigt einfach, dass ihr mitgeht, dass ihr dabei seid, dass ihr den Betrieb mittragt, dass ihr euren Herrn auch respektiert und achtet. Er trägt die Verantwortung des ganzen Unternehmens. Er muss den Kopf hinhalten, wenn alles in Sand gesetzt wird. Auch das sollen die Sklaven bedenken, dass der Herr Verantwortung trägt. Aber zuallererst sollen die Sklaven gehorchen, nicht wegen den Herren, sondern wegen ihres Herrn. Paulus und Timotheus sagen ganz deutlich, ihr dient gar nicht diesem Herrn. Ihr dient eurem Herrn. Und euer Herr ist Christus. Und ihr dient Christus darin, dass ihr gehorsame Diener in dem Haushalt seid, in dem ihr lebt. Dass ihr gehorsame Arbeitnehmer seid, eures Arbeitgebers, dass ihr euch haltet an die Gesetze, dass ihr euch haltet an die Gebote in eurem Betrieb, dass ihr eure Arbeit verrichtet und nicht faul rumsitzt und irgendwie dem Arbeitgeber die Arbeitszeit stehlt, sondern dass ihr euch einsetzt, ja, und dass ihr den Respekt zeigt eurem Chef gegenüber. und ihr dient damit Christus und nicht eurem Chef. Das ist das, was Paulus und Timotheus sagen. Die Beziehung zum Arbeitgeber ist nicht eine direkte, sondern sie ist eine vermittelte zu Christus hin. Ich diene Christus und zwar diene ich nicht in Augendienerei als Menschengefällige. Was heißt das? Letztendlich sagen Paulus und Timotheus hier, das geht hier nicht um Show. Du machst hier nicht einen Dienst zur Show. Ja, man kriegt das ja auch hin. Man kann das ja auch so machen, dass man seinem Chef irgendwie eine Show vorstellt. Ja? Ja, wenn er reinkommt, ja, ins Zimmer, ist man ganz heftig dabei am Arbeiten. Ne? Sobald er wieder rausgeht, legt man wieder die Beine hoch, ne, und spielt nochmal hier Tetris oder so. Ja? Ja, das ist doch nichts. Also ich rede hier, das ist nichts, was nicht auch passiert in dieser Welt. Wirklich, es ist so. Und na, ich spreche nicht von Ober, ich spreche auch über mich selbst, okay? Gut? Ist das genug gesagt? Ich kenne das. In unserem Fleisch ist das drin. Weil wir in diesen weltlichen Beziehungen, wenn wir fleischlich drauf sind, dann sind wir genau so. Wir machen unserem Chef was vor. Wir tun so, als ob. Wir lassen ihn nicht hineinblicken in die Schwachstellen, oder? Wir versuchen das schön zuzudecken. Da, wo wir unsere Schwächen haben, wo wir irgendwie vielleicht versagt haben, wo wir irgendwie faul gewesen sind oder wo wir nachlässig gewesen sind. Nee, das decken wir schön zu. Und wenn er dann da ist, dann machen wir richtig einen her, ja, sodass er ordentlich etwas von uns hält. Aber unser Herr ist Christus. Und was können wir Christus nicht irgendwas vormachen? Er sieht doch alles. Gott hat es so schön durch Samuel gesagt, oder dem Samuel gesagt, als er nach dem neuen König Ausschau hielt und sich die Männer angeguckt hat. Und da waren diese stattlichen Kerle im Hause Isais. Und er hat gedacht, der ist es bestimmt. Das ist ein Held. Das ist ein Kerl. Der ist es. Und Gott sagt zu ihm, nein, der ist es nicht. Du siehst nur, was vor Augen ist. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht ins Herz. Er sieht in dein Herz und weiß ganz genau, was da los ist. Er kennt all die Sachen, die du nie jemandem erzählt hast. Wo du ständig den Leuten irgendwas vormachst. Warum machen wir das eigentlich? Diese Augendienerei. Ja, dieses Menschengefällige. Wir wollen Menschen gefallen, sagt Paulus und Timotheus. Sagen. Unser Fleisch will Menschen gefallen. Warum? Ja, weil wir das Lob und die Anerkennung unseres Chefs haben. Ja, wir wollen auch, dass die Gehaltserhöhung haben. Auch das wollen wir. Ja, wir wollen, dass er uns lobt. Ja, wir wollen vielleicht gemocht werden. Wir wollen geliebt und anerkannt werden. Ja, vielleicht wollen wir sogar unseren Chef manipulieren und herrschen über ihn. Und wenn wir ihm gut was vormachen, dann können wir ihn so hinwenden und hindrehen, wie wir ihn haben wollen. Es geht nicht darum, den Menschen zu gefallen, sondern dem Herrn. In dem, wie du arbeitest und dienst, sollst du dem Herrn gefallen. Zuallererst und vor allen Dingen. Und wenn es dein Chef nicht merkt, wie sehr du dir den A aufreißt. Jesus sieht es. Das ist die Botschaft hier. Jesus sieht es. Und er wird dich belohnen dafür. Wenn dein Chef dich nicht belohnt, dein Herr im Himmel wird dich belohnen. Das sagen Paulus und Timotheus hier ganz klar. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als den Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Hast du Probleme auf deiner Arbeitsstelle? Hast du Probleme damit, mit einem Chef oder mit einem Vorgesetzten oder mit einem Dozenten und Professor? Keine Ahnung. Hast du Probleme? Nimm diese Worte und kau sie durch, denk sie durch. Vielleicht wirst du in Zukunft mal Probleme mit deinem Chef, mit deinem Arbeitgeber haben. Dann nimm diese Verse, kau sie durch und buchstabiere für dich neu. Was heißt es denn, als Christ, als Kind Gottes, Arbeitnehmer zu sein? Was fordert da der Herr von mir? Welche Haltung, welche Herzenshaltung soll ich haben, muss ich haben? Mittendrin im Dienst auf Jesus zu schauen und sagen, Herr, es ist furchtbar hier, es ist schlimm, dieser Chef ist wirklich daneben, das ganze Umfeld ist so mies, aber ich danke dir, dass du mein Herr bist und all das, was ich hier tue, das tue ich für dich. Ich gebe dir die Ehre, ich gebe mich hin für dich, um ein treues Zeugnis für deine Liebe zu sein, hier mitten auf meinem Arbeitsplatz. Den Herrn fürchtend. Ich habe nicht Angst vor der Bestrafung meines Herrn, sondern ich habe eine gesunde Ehrfurcht davor, nicht die Gebote meines Herrn zu übertreten, meines Herrn im Himmel. In Einfalt des Herzens, wie gesagt, mein Herz soll ganz einfältig darin sein. Nicht so viel darüber nachdenken. Und das ist es oft. Ne? Unsere Gedanken sind so verquer. Wir machen uns unsere Gedanken über das, was unser Chef uns sagt. Über das, was im Betrieb so läuft. Wir versuchen alles zu analysieren und wir haben unseren Masterplan, wie es doch viel besser funktionieren würde. Ne? Wir sind nicht einfältig, einfach zu sagen, okay, ich habe hier eine bestimmte Position von Gott bekommen. Ich habe einen bestimmten Dienst. Und in diesem Dienst will ich Jesus gegenüber treu sein, ihn ausüben in Treue. Und da, wo Gott, weil ich so treu gewesen bin, mir Arbeitsfelder öffnet, vielleicht innerhalb des Betriebes noch mehr Verantwortung zu übernehmen, ist doch gut. Dann tue ich das, wenn der Herr mich darin führt. Aber ich suche nicht danach, mich zu profilieren, mir irgendwie Anerkennung zu verschaffen, dadurch, dass ich alles weiß und alles geordnet und hinkriege so, ne? Sondern ich suche die Anerkennung meines Herrn und ich suche sie daran, dass ich einfältig bin und einfach sage, okay, ich bin dir treu, Jesus, daran, dass ich meine Aufgabe hier treu ausübe, dass ich meinen Chef respektiere und achte und ihm auch diesen Respekt und Achtung darin zeige, dass ich seine Weisungen ernst nehme und die Aufgaben, die mir gegeben wurde, treu in dem Rahmen ausfülle, der mir gegeben worden ist. Das, was Gott hier auf jeden Fall sagt, ist, dein Leben als Kind Gottes ist kein Leben in Karrierestreben. Es geht nicht darum, dass du hier die große Karriere machst. Deine Karriere, die machst du als Kind Gottes darin, dass du wächst in der Heiligung. Das ist deine Karriere in Anführungsstrichen. Und die besteht meistens eher darin, dass du weiter nach unten gehst. Jesus' Karriere ging nach unten vom Berg der Verklärung hinab zum Kreuz auf Golgatha. Es wird uns ganz klar gesagt, dass wir arbeiten sollen von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Und ich finde, das kann man nicht nur auf die Beziehung zu Chef und Arbeitgeber anwenden, sondern das kannst du grundsätzlich anwenden. Als Gott den Menschen schuf, hat er ihm schon vor dem Sündenfall Arbeit gegeben. Nämlich den Garten. Der Garten war so schön, aber er war auch gemacht, damit Adam sich daran austoben konnte. Er wollte was bewegen, er wollte was machen. Gott hatte ihn so geschaffen und er hat gesagt, ja, mach das. Beackere den Garten, aber pass auch auf alles, dass du nichts kaputt machst. Mach es schön, mach es ordentlich. Erst als der Sündenfall reinkam, ist es eine Last geworden, das Arbeiten. Aber wir, uns Menschen kann man es ja nicht recht machen. Wie viele Menschen in diesem Land schreien und jaulen über ihre Arbeit, weil sie so anstrengend und nervig ist. Und wie viele schreien und jaulen, weil sie keine Arbeit haben. Und wir kriegen es nicht hin, irgendwie das Mittelmaß. Also entweder hast du keine Arbeit, dann bist du genervt und sauer. Und dann hast du Arbeit und dann bist du auch genervt und sauer. Es gibt einige wenige, die Erfüllung darin finden, zu arbeiten. Und es gibt einige wenige, die auch Erfüllung darin finden, nur rumzuhängen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir echt da unser Problem haben, das irgendwie anzunehmen, darin zu leben. Gott hat uns aber zur Arbeit tatsächlich geschaffen. Was er aber nicht getan hat, ist, dass wir durch Arbeit uns Seligkeit erarbeiten, erwirken. Das sagt uns das Neue Testament ganz klar. Das ist der falsche Weg der Gesetzesfrömmigkeit, die das Gesetz, das Alte Testament, falsch verstanden haben, darin, dass das Gesetz, das Alte Testament uns sagt, arbeite ganz kräftig, na, indem du versuchst, alle Gebote einzuhalten und dann wirst du selig werden, dann wirst du gerettet sein, dann wirst du leben. Und Gott hat uns im Evangelium ganz deutlich gesagt, Jesus, von Jesus angefangen über Paulus, nicht durch Werke des Gesetzes wirst du gerettet werden, sondern es ist das Werk Gottes, Gottes Wirken. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Es ist, kommt nicht aus dir heraus. Nicht du wirkst die Errettung, die Gott dir bringt. Sondern es ist Gottes Rettung durch Jesus Christus, die in dir etwas wirkt, nämlich Glauben. Durch die Botschaft des Evangeliums wird Glauben in dir gewirkt. Ein Werk Gottes, sagt Jesus. Das ist das Werk Gottes, das ihr glaubt an den, den der Vater gesandt hat. Also das ist das erste Werk. Gottes Werk steht am Anfang. Er hat uns geschaffen. Ja, und er hat uns erlöst. Nicht aus unseren Werken, sondern sein Wirken ist es. Er ist derjenige, der zuerst wirkt. Der die erste Wirkung ist. Die erste Ursache. Er bringt alles ins Rollen. Und dann entsteht etwas in dir, in mir. Glaube, Vertrauen in diesen Gott, der uns so sehr geliebt hat, der sein Leben für uns hingegeben hat. Ja, der ein Sklave geworden ist, um unsretwillen. Er ist ein Sklave geworden, sagt uns Philipper 2. Er hat die Gestalt eines Sklaven angenommen und hat sein Leben hingegeben, im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und jetzt dieses Werk, was Gott in uns getan hat, dieser Glaube, er ist wiederum die Ursache für die Werke, die aus unserem Leben herauskommen. Und das ist es. Alles, was wir jetzt arbeiten, das tun wir dem Herrn. Nämlich in Dankbarkeit, in Liebe, in Freude über das, was er in uns gewirkt hat, dass er uns die Kraft gegeben hat zu arbeiten, dass er uns erfüllt hat mit tollen Ideen, dass er uns all das gegeben hat. Ja, unser Wirken ist nur ein Lobpreis, ein Dank an Gott. Es ist für ihn. Wir tun es für ihn. Wir tun es ihm zu Ehre. Er ist derjenige, der der Adressat unseres Wirkens ist. Und wenn ich da mich selbst überprüfe, dann muss ich immer wieder ran und sagen, Herr, reinige mich von meiner Sünde, von meiner Sündhaftigkeit. Wie oft tue ich Dinge, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen, damit Menschen mich mögen, damit Menschen mich lieben. Jesus will mich davon freimachen, von diesem Gesetz der Sünde, dass ich frei bin zu lieben, ohne etwas zurückzuerwarten. Dass es darum geht, einfach das, was Gott mir geschenkt hat, weiterzugeben und ihm dadurch Freude zu machen, ihm dadurch die Ehre zu geben. Und ja, wir werden am Ende auch, wir Christen werden mit unseren Werken gerichtet werden. Ja, das gibt es auch. Es steht in 2. Korinther 5, Vers 10, nur damit ihr nicht denkt, dass ich irgendwas mir ausdenke. Und das ist nicht nur die einzige Stelle, aber das ist eine der deutlichsten Stellen, wo ganz deutlich klar wird, dass es uns Christen betrifft, uns Kinder Gottes. Da sagt Paulus 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Ja, wir werden vor Gottes Angesicht kommen. Und da wird sich erweisen, wie lebendig unser Glaube gewesen ist. Wie Jakobus das so schön sagt. Der Glaube ohne Werke ist tot. Das ist kein wirklicher Impuls. Wenn wir das Werk Gottes, was er getan hat, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, wenn wir das Abendmahl, wenn wir das gleich nehmen, wenn das ohne Widerhall bleibt, wenn das nichts in uns auslöst, wenn da nichts dabei rauskommt, wenn diese Ursache keine Wirkung in uns hat, wir werden offenbar werden. Das mahnt uns daran, nicht uns noch mehr Mühe zu geben, nicht noch mehr uns anzustrengen, gute Werke zu tun. Nein, lass uns Jesus suchen. Lass uns neu mehr und mehr füllen mit seiner Liebe. Na, wenn wir das Abendmahl gleich nehmen, lass uns erfüllt werden mit der Liebe Gottes, dass sein Geist neu ausgegossen wird in unsere Herzen. Seine Liebe, die uns treibt dazu, Gutes zu tun, in diesen Ordnungen zu wandeln, dass gute Werke aus unserem Leben herausfließen, ist die Folge einer tiefen, persönlichen Liebesbeziehung zu Jesus. Es kommt ganz natürlich, ganz selbstverständlich. Aber wir sind oft so leer, so fleischlich in unserem Wandel. Es kommen so wenig gute Werke heraus. Warum? Weil wir so wenig empfangen von der Liebe Gottes, weil wir uns so wenig ausstrecken danach, diese Liebe in uns aufzunehmen, aufzusaugen. Ja, in uns aufzunehmen, im Mahl auch. Ein letztes Wort hier noch zu den Herren. In Kapitel 4, Vers 1 steht, auch die Herren als irdischer Herr, als Arbeitgeber, habe ich von Christus einen Auftrag. Meinen Untergebenen, denjenigen, die mir anvertraut sind, auf rechte Weise zu behandeln, ihnen Liebe zukommen zu lassen. Worin besteht diese Liebe? Gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist. Welche Worte stehen da? Dikaios, gerecht. Es geht um gerechten Lohn. Gerechten Lohn. Ein Lohn, der dem entspricht, was hier ein Arbeitnehmer geleistet hat. Aber nicht nur das, sondern auch ein Lohn, den er braucht. Auch das ist Gerechtigkeit. Nicht nur darauf zu schauen, okay, was hat er geleistet, sondern auch darauf zu schauen, was braucht denn mein Arbeitnehmer, um zu leben. Denn das ist gerecht. Ihm gerecht werden. Und billig, dieses Wort billig heißt, das ist, recht und billig ist ja so eine Redensart im Deutschen. Das Wort, was hier steht, das griechische Wort, spricht von Ausgleich. Von einem Ausgleich, einer Aufwandsentschädigung. Ja, die Dinge, die er investiert, mein Arbeitnehmer investiert hat, die soll er doch zurückbekommen. Er soll nicht Auslagen haben, die ich dann für selbstverständlich nehme und das muss er halt beitragen zum Betrieb sozusagen. Nein, ich erstatte ihm das zurück. Ich gleiche das aus, was er eingesetzt hat. Also, die Herren haben auch hier eine Verantwortung für ihre Arbeitnehmer. Und das zeichnet einen guten Chef aus. Das liebst du doch, wenn du so einen Chef hast, der sich um dich kümmert, der darauf hört, wie es dir geht, der auch darauf achtet, wenn du krank bist. Dich gerecht zu behandeln, heißt doch auch, dich nicht über Gebühr zu strapazieren. Ja, dir auch einen Urlaubstag zu geben, einen Feiertag, einen freien Tag, wie Gott es das Volk Israel gelehrt hat. Einen Sabbat. Aber wir leben in einer Welt, wo es teilweise nicht so ist, oder, Schwester? Es ist hart umkämpft. Und deswegen gibt es die Kämpfe von Tarif. Geschwister, Brüder, könnt ihr das bitte später klären? Wir haben die Tarifkämpfe, jeder versucht, das Beste für sich rauszuschlagen. Wir sind berufen, anders zu handeln in dieser Welt. Wir sollen als Arbeitnehmer schon im Reich Gottes leben und unserem Herrn im Himmel dienen, in allem, was wir tun. Und wir sollen bereit sein, auch Ungerechtigkeit zu ertragen. Und auch ein Chef, er soll auch seine Untergebenen auf diese Weise behandeln, auch unabhängig davon, ob sie gut und fleißig oder vielleicht faul sind und eine Show abziehen. Sie sollen sich daran erinnern, auch sie haben einen Herrn im Himmel. Ich muss mich vor meinem Herrn verantworten, für wie ich meine Untergebenen behandelt habe. Will ich genauso behandelt werden, wie ich meine Untergebenen behandelt habe? Meine Arbeitnehmer? Daran erinnert Gott hier, die Arbeitgeber auch, die Herren. Jesus ist dieser Herr, der zum Sklaven geworden ist. Er ist derjenige, der dein Diener geworden ist. Er hat gesagt, in der Welt ist es nicht so. Da sind die Herren, die unterdrücken ihre Untertanen. Aber bei euch soll es anders sein. Wer unter euch der Größte sein will, der sei aller Sklave. Das ist die neue Ordnung. Das ist das Reich Gottes. Der Größte zu sein im Dienen, im sich hingeben, für den anderen da zu sein, seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, zu lieben, Achtung und Respekt zu erweisen, auf das Wohl des anderen zu schauen, sich völlig hingeben. Und Jesus sagt es nicht, ihr sollt es so machen, sondern er sagt, auch ich habe es gemacht. Ich habe es für euch gemacht. Denn der Menschensohn ist gekommen, nicht um zu dienen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und deswegen wollen wir jetzt das Abendmahl noch zusammen machen. Einfach in Erinnerung daran, dass er, der Herr, unser Herr, zum Sklaven geworden ist, für uns alle, um uns zu dienen. Er ist gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuz. Und lass uns diese Liebe in uns aufnehmen, einfach diese Gnade, die Jesus uns geschenkt hat, sein Wesen, dass es in uns Gestalt gewinnt. Dass wir als Gemeinde, als seine Kinder, dass es zumindest in der Gemeinde mehr und mehr so ist, wenn es denn in der Welt nicht so ist, dass es zumindest in der Gemeinde unter seinen Kindern so ist, dass wir einander zuvorkommen, in Ehrerbietung und Achtung, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst, dass wir uns darum wetteifern im Dienst füreinander und für andere. Okay, so lass uns das mal jetzt nehmen. Und ich lese noch die Verse aus dem 1. Korinther. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du dein Leib und dein Blut hingegeben hast, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Danke, dass wir, ja, dass du dieses Mahl auch eingesetzt hast, dass wir dieses Mahl zur Erinnerung feiern können. Dass wir auf diese Weise deiner gedenken können und dessen, was du für uns getan hast. Herr, wir wollen neu ergreifen und begreifen, wer du bist und wie du bist, Herr. Wir wollen deine Liebe in uns aufnehmen. Wir wollen ganz neu durch deinen Geist verstehen, begreifen, erfassen, ja, sehen und schmecken, wie gut du bist, Herr, wie anders du bist, wie großartig deine Liebe ist. Und wir wollen, ja, dir unsere Herzen bringen, die unrein sind, die verunreinigt sind. Wir bringen dir unsere Herzen und bitten dich, dass du uns reinigst durch dein Blut, Jesus. dass du uns reinigst von unserem Fleisch, da wo wir fleischlich gehandelt haben, Herr. Und wir bitten dich, dass du auch unsere Gedanken reinigst, wo falsche, fleischliche Einstellungen in uns sind. Wo nicht dein Wort uns prägt, sondern die Gedanken dieser Welt. Wir bitten dich, dass du uns davon reinigst und dass du uns unsere Schuld vergibst, Herr. Dass wir viel zu oft darin uns versündigt haben, in dem, was wir gehört haben. Herr. Wir wollen, dass deine Liebe unsere Triebkraft ist. Wir wollen uns von deinem Wort leiten lassen. Erneuere du uns, Herr. Jetzt durch dieses Mal, durch die Gemeinschaft mit dir, durch deinen Geist, dass wir dir von ganzem Herzen nachfolgen. Herr, wir lieben dich, wir danken dir, wir preisen dich. Amen.